Liebe Brüder, liebe Schwestern, Kinder, auch Gäste unter uns. Als unser Herr Jesus Christus versucht worden ist, sprach er unter anderem diese Worte: Der Herr selbst hat diesen Unterschied gemacht und spricht, Matthäus 4,4 spricht Jesus: Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ja, ich verkürze das. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Damit gibt er etwas zu erkennen, was der biblischen Tatsache ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und dennoch, ja, Brüder und Schwestern, und dennoch hat sich Gott von jeher darum bemüht, ja, und auch tatsächlich vollbracht, dass der Mensch Speise bekommt. Und das lesen wir ja schon im ersten Kapitel der Bibel. Gott schuf die Speise, unter anderem auch natürlich das Weizen, ja, oder beziehungsweise die Körner, die dafür notwendig sind, um Brot zu backen. Ja. Er schuf also schon von Grund auf alle Grundlagen, damit seine Schöpfung, die Tierwelt nicht ausgenommen, Speise bekommt. Und das lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 29, da wird das zusammengefasst. Gott sprach, siehe, ich habe euch, also den Menschen, alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdboden wächst, auch alle Bäume, von denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zu Nahrung dienen. 1. Kapitel, Vers 29. Ja? Gott also hier in seiner Macht befiehlt der Erde, es ist ja ein Befehl an die Erde, Frucht zu geben. Und dieser Befehl zieht eine Folge sich nach, nämlich dass in der Tat die Erde Frucht gibt. Gewächse, Bäume, alles was Samen trägt, Früchte, irdische Speise, damit sein Geschöpf Nahrung hat, Speise hat. Gott schuf die Speise, bevor er das Geschöpf, die Tiere, den Menschen schafft. Ja? Er macht diesen Schritt, er schafft die Speise zuerst, bevor er das erste Tier beziehungsweise den Menschen am sechsten Tag erschafft. Die Speise ist schon da. Er schuf die Grundlage aller unserer heutigen Speise. Wir nehmen das, was er gemacht hat, und machen uns, ja, einen schönen Salat. Jetzt in dieser Sommerhitze, wo die Früchte gedeihen, der eine oder andere Tomaten bzw. Gurken hat, macht sich einen Salat. Oder was anderes. Aber die Grundzutat, die Frucht an sich, ob das der Weizen ist oder eine Frucht am Baume, Gott hat die Grundlage gemacht. Wir nehmen das, was uns gibt, und bereiten es vor. Als nächstes können wir feststellen, wenn doch die Knappheit da ist, eine schlechte Ernte, ja, Hungersnöte, die auch in der Weltgeschichte reichlich da waren, sehen wir Gott hier von einer Seite, wo er das, was er gemacht hat, vermehren kann. Gott ist in der Lage, sein Speise zu vermehren. Und eine eindrucksvolle Geschichte lesen wir im Alten Testament, nämlich 1. Könige 17, eine beeindruckende Geschichte. Ja? Da wird etwas uns gezeigt, ja, was zunächst eine Katastrophe, als eine Katastrophe bezeichnen kann und dennoch so ein wunderbares Ende nimmt. 1. Könige Kapitel 17, ich lese auszugsweise 9. Es geht hier um den Propheten Elia, der bei der Witwe beherbergt wird von Gott selbst. In der Zeit der Hungersnot. In der Zeit der Hungersnot spricht Gott zu Elia: Mache dich auf und geh nach Zarpa und bleibe dort. Sieh, ich habe dort eine Witwe geboten. Ja, hier geht wieder ein Gebot von Gott hervor. Ich habe eine Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und jetzt kommt diese Tragödie. Er kommt zu dieser Witwe und im Vers 12 lesen wir diese erschreckende Feststellung der Witwe. Sie sagt, ich habe doch nichts. Wie soll das möglich sein? Wie soll ich jetzt einen Mann ernähren, da ich doch selber nichts habe? Sie spricht diese Worte, ich habe nichts. Nur eine Handvoll Mehl, ein wenig Öl. Und sie war gerade dabei, Holz zu sammeln. Und da heißt das wörtlich, ich habe gerade eben zwei Holzstücke gesammelt, damit ich das kleine Stückchen oder dieses Handvoll Mehl nehme, den kleinen Fladen backe für mich, und sie hat einen Sohn. Ja, und weil das so wenig ist, spricht sie, ich hatte vor, das zu tun, mit diesem bisschen Mehl, mit diesem Tropfen Öl. Ich hatte das vor zu tun, und weil es so wenig ist und nicht den Hunger stillt, weder meinen noch des Sohnes, legen wir uns hin und sterben. Ja? Und jetzt kommst du, Elia, und sagst, backe zuerst für mich und dann für dich und deinen Sohn. Aber dieser Auftrag Gottes wird hier in Erfüllung gehen, denn er sagt, geh zu der Witwe. Ich habe ihr geboten. Und jetzt kommt dieses Wunder, was Gott bewirkt hat, dass er das Wenige dermaßen ja vervielfältigt, vermehrt, dass wir im Vers 14 und 16 Folgendes lesen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lässt. Und Vers 16 bestätigt das Ganze dann auch zum Schluss. Der Mehltopf wurde nicht leer. Und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn. Also dieser Befehl geht an diese Witwe, ernähre diesen Mann, und dann wirst du auch nicht weniger haben. Dieses riesige Problem, was sie zunächst gehabt hatte, dass sie nicht in der Lage war, sich selber zu versorgen und dem Hungerstode nahe stand, kehrt Gott um, vermehrt das Wenige. Und wir haben gelesen, es wurde nicht leer. Die Frau greift in den Krug hinein, wo das Mehl ist, und es ist immer noch da. Und am nächsten Tag greift sie noch mal rein, und es ist immer noch da. Und es zieht sich durch Wochen, beziehungsweise durch Monate. bis der Regen kam, ja, und die Frucht dann wuchs. Gott kann also hier dieser Missstand, dieses riesige Problem der Frau in ein Wunder, durch ein Wunder zum Guten wenden. Gott kann aus deinem bisschen viel machen. Bei uns Menschen ist es ja so, dass wir viel haben und aus diesem viel wird wenig. Dazu sind wir gut in der Lage. Ja? Das können wir sehr gut. Aus viel machen wir wenig und aus dem Wenigen machen wir leer. Das ist unser menschlicher Charakter. Dazu sind wir sehr gut in der Lage. Da brauchen wir keine Übung darin. Gott macht es aber umgekehrt. Er macht aus dem Wenig viel. Es reicht sogar für die Dritten. Wir machen aus viel wenig und aus wenig machen wir leer. Aber wir können das Gott geben. Und dass wir das an die Dritten reichen. Und das betrachten wir im nächsten Punkt, dass wir dann in der Lage sind, weiterzugeben, weiter zu verteilen an Menschen, die in Not sind, an Menschen, die in der Tat auch nichts haben. Dazu sagt uns das nächste, der nächste Punkt, der nächste Abschnitt, als nämlich Jesus die große Zahl der Menschen nährt. Ja, einmal waren es 4.000, einmal 5.000. Aber Philippus machte diese Feststellung genau das Gleiche. Das, was wir haben, Jesus, das reicht für uns nicht aus. Die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stellen, sagt Philippus im Johannes Kapitel 6. Philippus antwortet ihm, also dem Herrn, für 200 Denare Brot kaufen, das reicht nicht aus. Dass jeder von ihnen nur ein wenig bekommt. Und Vers 12 im 6. Kapitel Johannes lesen wir. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verderbt. Vers 13, da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die ihnen zu Anfang zur Verfügung standen, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen haben. Ja? Aus 5 Broten, Gerstenbroten, sammeln sie das übrig gebliebene. Und es ergab dann 12 volle Körbe. Aber zunächst gab er seinen Jüngern den Auftrag, verteilt das. Ja? Das, was der Herr vermehrt hat, ist ja dazu in der Lage, wir haben es ja davor betrachtet, Gott kann vermehren, sagte seinen Jüngern, verteilt es. Behaltet das nicht für euch, verteilt das. Verteilt das. Und wir wollen verteilen, wir wollen unsere Gaben, unsere Arbeit, unsere Mühe reicht nicht für die Menge aus, spricht hier Gott. Und Philippus bestätigt ja das Ganze, indem er sagt, 200 Denare ist ja schon viel Geld, ja, 200 Denare. Aber das reicht nicht. Aber wenn wir das Gott anvertrauen, das, was wir haben, stellen wir fest, und Philippus hat das festgestellt, es bleibt sogar noch übrig. Und wie das Wunder es so will, wie ist das mathematisch möglich? Ich weiß es nicht. Aus 5 Gerstenbrote sammeln sie dann noch ganze 12 Körbe zusammen. Wie ist das möglich? Dem Menschenverstand ist es unmöglich, das zu begreifen. Und dann kommen wir auch zu einem anderen Punkt, zu einem anderen Wunder. Wenn das alles nicht reicht, wenn das Anbauen der irdischen Pflanzen nicht möglich ist, wie das Volk Israel in den 40 Jahren Wanderung, da war es ja überhaupt nicht möglich, anzubauen. das Feld zu bestellen, das Feld zu besehen, zu begießen, nachhinein dann auch die Ernte einzusammeln. Es war nicht möglich. Und den Ausgang kennen wir, ja. Gott hat hier Wunder, öffnete den Himmel und sie bekamen Brot. Dazu lesen wir Psalm 78, Vers 23, 24. Da wird uns Folgendes berichtet. Und doch hat er den Wolken droben geboten. Hier geht wieder ein Befehl Gottes aus, wie zuvor an die Witwe, wie zuvor an die Erde, Frucht zu tragen. Gottes Gebot geht auch hier hervor. Gott hat den Wolken droben geboten und die Türen des Himmels geöffnet und hat den Manna auf sie regnen lassen zum Essen und ihnen Himmelskorn gegeben. Das Anbauen ist nicht möglich. Und Gott tut hier ein weiteres Wunder und gibt in der Zeit der Wanderung himmlisches Brot statt irdisches Brot, was angebaut und geerntet wird, gibt er ihnen ein Brot, was der Mensch nicht sehen kann, was der Mensch nicht ernten kann, was der Mensch nur sammeln muss. Ja? Wie ist der Auftrag Gottes an das Volk Israel gegangen, geht hinaus und sammelt nach eurem Bedürfnis. In der Wanderung, als das irdische Speise nicht gesät, nicht angebaut, nicht geerntet werden konnte, hat Gott einen Ausweg, eine Möglichkeit gehabt, seine Kinder zu ernähren. Wir sind Menschen nicht in der Lage, so etwas zu erträumen. Es war unmöglich, sich so etwas zu erträumen. Das Einzige, was das Volk konnte, war das Murren. Sie haben sich beklagt. Die Fantasie hat ihnen nicht ausgereicht, Gott das alles anzuvertrauen. Aber Gott hat es hier, ohne zu träumen, ohne Fantasie, dem Himmel, haben wir gelesen im Psalm, er hat dem Himmel befohlen, sich zu öffnen und dem Volk das zu geben, was es bedarf. Was es bedarf. Und ein fünftes, was alles übertrifft, ob das die irdische Speise ist oder diese himmlische Speise, das Manna ist, das hat auch Jesus in diesem Johannesevangelium ja gesagt. Eure Väter haben das Manna gegessen und sind ja dennoch gestorben. Ja? Das ist das Ergebnis der irdischen Speise, aber auch des himmlischen Brotes Manna. Sie haben zwar gegessen, sind zwar satt geworden, sind nicht verhungert, sind nicht ums Leben gekommen, aber sind doch gestorben. Diese nüchterne Feststellung macht Jesus und macht uns ein drittes Angebot. Das besser ist als Manna, das besser ist als das irdische Brot. Jesus spricht nämlich von sich selber, ich bin das Brot. Ich bin das Brot vom Himmel. Ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, 35. Wir wollen es da nicht länger aufhalten, weil das wird die Aufgabe eines Bruders sein, wenn wir diesen Kapitel betrachten. Aber nur kurz zusammenfassend, Jesus gibt uns diese dritte Möglichkeit, seinem Volk. Sie kannten das Manna, sie kannten die physische, irdische Speise und er bietet ihnen etwas an. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Und das Volk verstand es natürlich nicht. Das Volk verstand es wieder nicht und murrte im Vers 41. Und Jesus sagte nochmal, ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Und hier muss man sagen, wir danken doch Gott für alle Brote, die uns zur Verfügung steht. Wir danken Gott für alle Brote, die uns zur Verfügung steht. Wir haben zwar von dem himmlischen Manna nie gekostet, aber wir danken dennoch für alle Brote, die uns zur Verfügung steht, ob das Weizen ist oder Manna. Aber eines müssen wir auch feststellen, das reicht nicht, um die Seele, um den Geist satt zu bekommen. Der Hunger der Seele, der Hunger des Geistes sind mit diesen Broten nicht zu stillen. Da braucht es etwas Größeres, nämlich das, was Jesus hier anbietet. Ich bin das Brot. Wer mich isst, wird nicht mehr hungern. Jesus ist das Brot, was für die Ewigkeit bestimmt ist, aber jetzt schon gegessen werden muss. Ja? Jesus ist das Brot, was für die Ewigkeit bestimmt ist, aber jetzt schon gegessen werden muss. Und als sechstes, und dann machen wir auch Schluss, Jesus sagt auch, hütet euch vor einem Brot, hütet euch vor einem falschen Brot. Er sagte, ich bin das Brot, das in die Ewigkeit hineinreicht. Aber er sagt auch, es gibt ein falsches Brot. Matthäus 16,6 und Markus 8,15. Markus 8,15. Hier wird ein anderes Brot beschrieben, vor dem wir uns hüten sollen. Und so heißt es auch in diesen beiden Versen, hütet euch, da spricht der Herr, Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin das Brot, sagt er auch parallel, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und hütet euch vor dem Sauerteig der Sadduzäer. Markus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, eine Wiederholung. Und als dritter sagt er, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes. Ohne tiefer darauf einzugehen, was das ist, sollten wir jetzt aber festlegen, dass wir davor gewarnt werden. Jesus sagt, hütet euch davor. Greift nicht danach, streckt eure Hand nicht danach. Ja? Es wird euch ein anderes Brot angeboten. Es ist da, es ist reell, es wird angeboten. Aber hütet euch davor, dass ihr dieses Brot, ja, was schön aussieht, ich bin mir sicher, dass es schön aussieht. Es schmeckt auch bestimmt gut. Es hat diese schöne, gute Form, ja. Es ist aufgebläht, es ist ja Sauerteig, es ist groß, es ist überwältigend. Es sieht gut aus. Es schmeckt bestimmt auch gut. Aber nachher, wenn wir es kaufen beziehungsweise essen, bewirkt das Bitterkeit. Bitterkeit im Abgang. Es verursacht Bauchschmerzen. Es verursacht Bauchkrämpfe, Brechreiz, ja Durchfall und zum Schluss Vergiftung, dieses falsche Brot. Und der Herr sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, Sadduzäer, Sauerteig des Herodes. Es vergiftet, es vergiftet. Habt Acht, hütet euch. Gebraucht es nicht. Und Paulus sagt es zum Schluss endgültig im 1. Korintherbrief, wenn dieses vorhanden ist, dieses Sauerteig, dann fegt es heraus. Es hat in unserer Gegenwart, es hat in eurer Gegenwart, Brüder und Schwestern, nichts zu suchen. Wir haben das rechte Brot, das ist Jesus Christus, ich bin das Brot. Und wir haben aber auch das falsche Brot, das wir aus unseren Häusern, aus unserer Gemeinde, aus unserer Seele, Herz, was auch immer, aus unseren Gedanken schlicht und einfach entfernen müssen. Denn es verursacht Brechreiz, Krämpfe und dann endgültig, wenn wir davon kosten, vergiftet es uns. Fegt es also heraus. Amen. Lasst uns dann nochmal zusammen aufstehen und beten.